Bei den Psalmen denkt man ja eigentlich immer nur an die schönen Psalmen. Also gerade eben Psalmen. Ja, Psalm 1 ist ja auch gut, der vom letzten Mal, Psalm 4, super. Psalm 23, ganz groß, Psalm 91. Und da gibt es so schwierige Psalmen. Heute ist einer davon dran. Mal gucken, wie weit wir kommen, dann ob ich vielleicht doch wieder zwei Psalmen schaffe oder vielleicht doch sogar mehr oder halt wieder nur einen oder was auch immer. Psalm 5 gehört zu den sogenannten Rache- oder auch Fluchpsalmen. Und die sind entsprechend ja nicht so unbedingt beliebt, in dem Sinne bei Christen, also zumindest bei uns in der Gegend, vom Schlag her meine ich jetzt gesagt, weil das so, dass Leute verfluchen, ist jetzt nicht so unbedingt das, was wir gerne machen wollen. Es heißt ja auch bei 1. Petrus, wir sind zum Segnen berufen. Also von dem her, andererseits, David hat zum Beispiel diesen Psalm eben geschrieben unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das heißt, das hier ist Gottes Wort. Das heißt, das ist das, was Gott mit seinen Feinden machen möchte. Und das ist bei uns deswegen so wichtig, damit wir sehen, guck, dass du auf der richtigen Seite stehst. Dass du nicht sagst, ja, ach, das bisschen sündigen, das geht ja. Sondern tatsächlich, Paulus schreibt in Philipperbrief, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also selig, gerettet. Nicht in dem Sinne, dass wir für unsere Errettung arbeiten müssen. Also das meint er nicht damit. Eine englische Übersetzung sagt dann work out your own salvation. Also arbeitet daran, dass eure Erlösung sich zeigt, aber mit Furcht und Zittern eben. Und auch im Hebräerbrief schreibt Paulus, nehme ich mittlerweile an, in Kapitel 10, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also das ist eine Komponente, die wir bei Gott gerne vergessen oder ins Alte Testament schieben. Wobei wir aber halt sehen sollen, nein, Gott ist tatsächlich auch der schreckliche Gott, der Schrecken Isaaks. Der, vor dem man Angst haben muss, sogar wenn man nicht auf seiner Seite steht. Und ich darf die Furcht Gottes dadurch bemerken, dass ich aufs Kreuz blicke und sehe, was hat Gott denn mit Jesus getan? Weil das, was bei Jesus passiert ist, ist, dass Gott auf ihn den vollen Zorn gelegt hat. Gleichzeitig ist Psalm 5, wie auch einige andere Psalmen, so einer, der aus der Verzweiflung rausruft. Also auch wieder eigentlich doch gar nicht so Lobpreis, in dem Sinne, wie wir es manchmal gerne hätten. Also einfach nur mit, alles eitel Sonnenschein. Sondern Lobpreis ist auch Gott um Hilfe anrufen. Wir haben ja in den traditionelleren Kirchen noch eher das Hosianna. Gerade in der Abendmahlsliturgie kommt es mit vor, dass man Hosianna in der Höhe singt. Hosianna ist die griechische Aussprache von Hoshiana. Und das heißt so viel wie hilf doch, rette doch. Ist aber tatsächlich schon zu Jesu Zeiten ein Lobpreisruf geworden. Also, dass der Ruf hilf doch ein Lobpreisruf ist. Warum? Weil ich Gott damit zeige, ich erwarte meine Hilfe von dir. Ist ja tatsächlich an allen möglichen Stellen so. Also man ehrt jemanden dadurch, dass man von dem Hilfe erwartet und nicht von jemand anders. Also gerade wenn, es gibt es ja häufiger, dass die Männer sich heruntergesetzt fühlen, wenn die Frau meint, dass der Mann es nicht ordentlich hinbekäme und sie muss einen Handwerker anrufen. Zumindest bei bestimmten Sachen fühlt sich der Mann dann heruntergesetzt, weil er nicht zur Hilfe gerufen wird. Wenn er sich allerdings alle 6 Monate erst mit dran erinnern lassen muss, bis dann die Frau halt nach 4 Jahren irgendwann sagt, ich hol doch den Handwerker, dann ist natürlich wieder was anderes. Aber es ist eben so, Gott weiß, er wird geehrt dadurch, dass wir ihn um Hilfe anrufen. Weil wir wissen, dass wir nur von ihm die Hilfe wirklich bekommen. Das heißt nicht, dass Gott mir nicht dann auch noch eine andere Hilfe geben kann. Also so wie die Israeliten um Hilfe riefen und sie bekamen Mose. Da hat Gott durch Mose geholfen. Also es ist nicht so, dass Gott nicht auch Menschen oder andere Mittel schenken kann, um zu helfen. Aber es ist eben der Hilferuf an Gott und dann zu sagen, du musst mir helfen auf deine Weise. So, also Psalm 5. Ein Psalm Davids vorzusingen zum Flötenspiel. Auch interessant, beim letzten Mal war es Saitenspiel, diesmal ist es die Flöte. Was für eine Flöte genau? Keine Ahnung. Macht ja auch nichts. Ich habe bloß einen Bekannten, mit dem ich in Tübingen studiert habe, der wird sich jetzt darüber, der müsste dann sagen, nein, das geht nicht, der Psalm geht nicht. Also, weil er, zumindest aus Spaß hat er es immer gesagt, dass er Flöten nicht mag, aber es könnte sogar sein, dass er sie überhaupt nicht mag. Aber ich nehme an der Stelle muss er sich dann doch mit der Schrift halt mal abfinden. So. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden. Also, David spricht hier gleich mal Gott mit Herr an. Nochmal wieder wichtig, der Unterschied zwischen Herr, das ist Gottes Name, und wenn einfach nur Gott da steht in den Psalmen oder allgemein in der Bibel. Gott ist der Schöpfergott. Das kann aber auch einfach bloß als Titel gemeint sein, du Großer und so weiter. Wenn der Herr steht, dann ist das der Gott, der den Menschen geformt hat. Da kommt das erste Mal vor. Das ist der Gott, der sich Mose geoffenbart hat, als der Gott, der Israel aus Ägypten befreit. Der Erlösergott. Der Gott, der den Bund geschlossen hat. Das ist der Gott. Was heißt, und wo das Wort Herr steht, da steht ja Gottes Name. Das heißt, David spricht hier Gott persönlich mit Namen an. Was ja auch hin und wieder nicht verkehrt ist. Also natürlich, David hat schon gewusst, es gibt nur den einen Gott in dem Sinne, dass nur dieser eine Gott helfen kann. Aber er lebte drumherum mit ganz vielen anderen Völkern, die lauter andere Götter hatten. Und darum ist es so wichtig, dass er jetzt seinen Gott nochmal persönlich anspricht. Herr, höre meine Worte. Man könnte auch übersetzen, höre auf meine Worte. Also, dass Gott eben hören soll. Das ist ja schon mal wichtig. Und die Worte zu hören, dazu ist es wichtig, dass man das nicht einfach bloß vor sich hinsäuselt. Also, es ist gut und wichtig, dass man im Herzen beten kann. Wir haben das bei Hannah gesehen, die Mutter von Samuel. Die hat ja gebetet im Tempel und hat nur ihre Lippen bewegt. Aber es kam nichts raus. Also, es war ein Gebet im Herzen. Und zum Beispiel bei Nehemia haben wir es auch gesehen, hat einfach ein Stoßgebet in seinem Herzen Gott emporgeschickt. Das geht, das darf man. Also von dem her. Aber es liegt nochmal was ganz Besonderes drauf, wenn man die Worte selber formuliert. Oder wenn man sie nicht, also wenn man sie nicht aus freien Stücken formulieren will, Psalm zu beten, zu lesen, und zwar so, dass man sich selber hört. Weil dadurch das Wort Gottes nochmal auf eine ganz andere Weise in Kraft tritt. Also, Herr, höre meine Worte. Wenigstens geflüstert. Merke auf meine Reden. Das Interessante ist, andere Übersetzungen sagen hier, merke auf mein Meditieren. Und zwar, das ist jetzt nicht dasselbe Wort wie im Psalm 1 mit über dem Wort nachsinnen, aber es geht in die gleiche Richtung, nämlich vor sich hin brabbeln, vor sich hin reden, immer wiederholen. Also, das ist das biblische Meditieren, dass ich mir eine Sache immer wieder durchkaue. Weiß ich nicht, ob ich jetzt der Einzige bin, ich nehme mal an, nicht. Ich wiederhole mich gerne im Gebet. Kommt immer wieder das Gleiche. Und ich komme dann auch an mit, oh, tut mir leid, ich komme schon wieder mit demselben an. Und das Schöne ist, Gott macht mir dann immer wieder klar, das macht ja nichts. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir miteinander reden. Das Zweite ist, ich merke, dass es mir wichtig ist, er merkt, dass es mir wichtig ist, und ganz oft komme ich dann auch schon darauf, dass ich dann einfach nur sage, ja, danke, du kümmerst dich ja. Also, dass er sofort die Ehre hineinkriegt. Dass ich nicht sage, ja, du machst ja nichts, sondern tatsächlich sage, nein, du kümmerst dich ja. Aber trotzdem kommt erstmal dieses raus. Das ist dieses mein Reden, mein Meditieren sozusagen, immer wieder dasselbe, aber eben auch, dass sich das verfestigt, dass sich dieses Anliegen verfestigt. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben und so weiter. Und die Form, die da im Griechischen steht, also Jesus hat ja wahrscheinlich Hebräisch oder Aramäisch da gesprochen, aber es ist dann ja im Griechischen uns überliefert, genau mit der Form, um zu zeigen, macht's immer wieder. Und auch das ist hier so dieses mit dem Meditieren, dass ich es immer wieder machen darf. Warum? Weil dadurch wird mir selber klar, was will ich eigentlich? Ja? Weihnachten kommt irgendwann mal, dauert jetzt ja noch ein paar Monate, aber die Kinder oder Enkel oder wie auch immer, fängt schon irgendwann an, Wunschzettel zu schreiben, und je näher es dann geht, desto konkreter wird's. Hoffentlich. Manche haben noch viel mehr, aber genau. Aber man kann zumindest dann sehen, wenn man sich mehrere Wunschzettel anguckt, ah ja, das ist so etwas, was überall draufsteht, dann wollen die das auf alle Fälle. Da muss es natürlich preislich und so passen, aber genau. Dafür ist das gut. Das merke auf mein Reden, merke auf mein Meditieren. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Schreien muss jetzt nicht laut sein. Es gibt den Schrei des Herzens, der wirklich rausschreit. Und es gibt auch andere Stellen, wo alles Mögliche schreit. Also zum einen, gibt Bibelstellen, die auf die Ernte hinweisen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo die alle stehen. Deswegen muss ich das jetzt einfach bloß so ins reinrufen und wer dann genau wissen will, muss es nachgucken. Dass die Ernte schreit nach dem, der es gepflanzt hat. Dass es der rechtmäßige Besitzer ist, derjenige, der es geerntet hat, der soll es auch ernten, dass die Ernte danach schreit. Und dass dann eben auch der Ernter nach seiner Ernte schreien soll. Also, meine Ernte kommt zu mir. Also natürlich muss er sich dann mitunter selber darum kümmern, dass er die Sichel anlegt, aber auf alle Fälle ist die Ernte ist sozusagen noch eher dran, dass die ruft nach dem, der sie ernten soll, dass aber auch derjenige, der die Ernte bekommen soll, dann auch danach ruft. Gott ruft den Menschen. Das allererste, was Gott nach dem Sündenfall tut, ist, er ruft Adam. Adam, wo bist du? Also rufen ist wichtig. Und die Kinder Israel haben auch immer wieder zu Mose geschrien, teils dann auch zu Gott, aber tatsächlich war ganz oft Mose ihr Anhaltspunkt. Aber eben ein Problem, schreien. Auch wenn das Wort, das hebräische Wort Kara nicht nur brüllen bedeutet, also es kann auch einfach nur ein Rufen sein oder lauteres Reden, aber auf alle Fälle auch, ich mache mich hörbar. Darf tatsächlich auch einfach nur leise sein, aber bestimmt. Also ne, dieses, ich krieg's nicht ordentlich beschrieben, aber es ist hoffentlich klar, was ich meine, im Gebet halt. Und dann eben, hör, vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott. Wer betet das hier? David. Ich nehme an, er ist zu dem Zeitpunkt schon König gewesen. Ich weiß bei manchen Psalmen, dass es noch Traditionen dazu gibt, wann David das geschrieben hat. Ich habe das aber nicht überall rausgefunden und überhaupt. Von daher weiß ich nicht genau, wann es David betet. Aber auf alle Fälle, David spricht hier Gott als den König an. Das hat aber auch damit zu tun, dass Samuel dem Volk ja gesagt hat, Gott ist doch euer König. Warum wollt ihr einen König haben über euch, wenn doch Gott euer König ist? Oder wenn der Herr euer König ist, weiß ich jetzt nicht mehr genau, was Samuel da genommen hat. Aber auf alle Fälle, David sagt zu Gott, du bist mein König. Das heißt, David weiß auch, er steht unter einer höheren Autorität. Ganz gleich, ob er zu dem Zeitpunkt schon die Krone aufhatte oder nicht, er war ja schon der Gesalbte. Also er war schon wenigstens proklamierter König, von Gott verheißener König. Aber er wusste, Gott steht über mir und vor Gott muss ich mich weiter verantworten. Aber, es ist auch interessant, der König war damals derjenige, der im Land endgültig Recht schaffen musste. Das hat natürlich jetzt auch ein bisschen für uns Problematik in dem Sinne, dass wir alle Könige sind. Das heißt, wir sollen uns auch dafür einsetzen, dass Recht geschaffen wird und Recht nicht nach dem, wie wir es selber gerne hätten, sondern Recht nach dem, was Gottes Wort Recht nennt. Aber auf alle Fälle, David schreit, mein König und mein Gott. Damit klar ist, du bist der Höchste über allen. Schaff mir Recht, finde mein Schrein, denn ich will zu dir beten. Das ist auch so eine schöne Formulierung, also im Hebräischen, das ist so eine Aufforderungsform. Da fordert sich der Mensch selber auf. Also auch an anderen Stellen zum Beispiel, ich will singen dem Herrn, solange ich bin. Das ist so, jetzt sing mal selber, also dass er sich selber anspricht. Die Pluralform ist lasst uns, also lasst uns miteinander. Es gibt eben diese Aufforderung an sich selbst, das macht er hier. Und ich scherze manchmal gerne, wenn ich Leute beten höre, Herr, ich will dir danken dafür, das, dann sage ich gerne hinterher, ja, dann tust doch einfach. Aber also in dem Sinne, David fordert sich selber auf dazu, ich will zu dir beten. Macht er ja eigentlich schon die ganze Zeit. Aber dass er sich selber jetzt nochmal sagt, das mache ich jetzt. Dann sagt er nämlich, Vers 4, Herr, frühe wollest du meine Stimme hören. Frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Der Vers ist sehr unpraktisch für Langschläfer. Früh. Was ist früh? Früh ist für die damalige Gesellschaft vor Sonnenaufgang. Weil mit Sonnenaufgang begann gleich das Tageswerk. Und wir sehen das bei Jesus, der ist früh, bevor die Sonne aufgegangen ist, noch irgendwie an einen einsamen Ort gegangen und hat gebetet. Ist ja auch wieder, David ist ja eben auch dadurch, dass er der Gesalbte ist, der erste Messias aus dem Davidshaus dann oben dran, ist er ja Bild für Jesus. Sogar Saul war Bild für Jesus, aber meistens eher im Gegenteil. Dass man dann eben auch bei Jesus sehen kann, was hat Jesus denn getan? Eben erst früh raus und hat gebetet. Das ist übrigens etwas, in Psalm 4 hatten wir es, in Vers 6, opfert, was recht ist. Opfern bedeutet auch Zeit opfern, mitunter Schlafenszeit. Dass man bewusst sagt, ich stehe jetzt früher auf. Und wer es schafft, darf natürlich dann auch einfach im Bett liegen bleiben und beten. Aber wenn man dann wieder einschläft, ist vielleicht doch praktischer, rauszugehen aus dem Bett. Und dann, aber auf alle Fälle, früher wolltest du meine Stimme hören. Anscheinend sogar da laut beten. Dann, wenn man verheiratet ist, ist es sowieso praktischer, wenn man dann aufsteht. Es sei denn, der Ehepartner sagt, ich stehe mit auf und bete mit. Laut beten ist dann übrigens auch praktisch, weil dann schlafe ich nicht so schnell wieder ein. Früh wolltest du meine Stimme hören, früh will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Da merkt man, beten ist ein Dialog. Also Gott soll meine Stimme hören, aber was man ist, auch ich will mich zu dir wenden, das ist ja erstmal das, wo ich mich hinwende, da ist meine Aufmerksamkeit und will aufmerken. Das heißt, ich will zuhören. Etwas, das in traditionelleren Kirchen tatsächlich nicht ganz so mehr dran ist, dass Gott ja redet. Also natürlich, am besten höre ich Gott über der aufgeschlagenen Bibel und wenn die einfachste Variante, wie ich Gott reden höre, ist, dass ich die Bibel laut lese oder Audiobibel. Das ist die einfachste Variante, Gott zu hören. Aber David weiß, es ist ein Dialog. Gott redet zu mir. Wie macht er das? Auf verschiedene Weisen. Dass mir auf einmal Dinge einfallen. Das ist auch noch etwas bei der stillen Zeit. Dann kommen einem ja lauter Gedanken. Man will sich doch eigentlich aufs Gebet konzentrieren. Und dann hilft's, Zettel und Stift daneben zu haben und das einfach kurz aufzuschreiben. Und hinterher stellt man manchmal fest, japp, das ist ja etwas, wofür ich gebetet habe. Das ist etwas, das Gott mir gegeben hat, jetzt während ich gebetet habe. Ich habe gar nicht vorher das bemerkt, aber jetzt, ja, habe ihn gefragt, was soll ich machen? Das ist es doch gut. Wunderbar. Also Eindrücke, Gedanken, Bibelverse, die gar nichts mit dem Vers zu tun haben, wo ich gerade bin. bringt Gott auch mit rein. Denn Jesus sagt ja, der Heilige Geist hat unter anderem die Aufgabe, mich hineinzuführen in alle Wahrheit und mich an das zu erinnern, was Jesus gesagt hat. Kann es tatsächlich sein, dass Gott Visionen schenkt über Petrus, als er das Tuch vom Himmel gesehen hat? Das ist mitunter seltener, aber auf alle Fälle ist das auch möglich. Und manchmal, also woran ich es vor allem merke, ist, es sind Gedanken, die ich so aus mir nicht hätte. Ich denke eigentlich in eine ganz andere Richtung und auf einmal kommt der Gedanke, nein. Also, oder also irgendwie etwas, was dem, wo ich eigentlich hindenken wollte, mir dem widerspricht. Immer noch wichtig, dann zu gucken, wie passt es mit der Bibel zusammen. Weil das Dumme ist halt, dass auch an andere Mächte damit reinreden wollen und so weiter, aber tatsächlich darf ich darauf vertrauen, Gott redet zu mir. Schön war bei einem unserer Gemeindediakone, den wir hatten in meiner alten Gemeinde, wir hatten ein TC-Gebet. Also ich war in dem Wochenende nicht da, aber es war ein TC-Gebet und sein Sohn war dabei. Und weiß ich nicht, ob ihr es aus TC kennt, da wird ja vorher erstmal gesungen, immer diese Wiederholungsgesänge, das wird jetzt passend zu dem Vers 2, merke auf mein Reden, beziehungsweise das Meditieren. Und dann kommt diese Stille. 20 Minuten, halbe Stunde. Und als ich das davon das erste Mal gehört habe, wurde mir dann gesagt, ja, das ist dann so unglaublich lang und man weiß gar nicht, was man machen soll. Und ich habe mir das dann halt schon antrainiert und als ich dann das erste Mal in TC war, war es für mich da, wie, wir sind schon fertig. Naja, auf alle Fälle, dann die Seeandacht und der Sohnemann von unserem Diakon saß da und nach dem Gottesdienst war er total aufgelöst gewissermaßen und sagte zu seinem Papa, der redet ja wirklich. Also, Gott redet, bin mir gar nicht mehr sicher, wo es steht, das hätte ich natürlich vorher nachgucken, unser Gott kommt und schweigt nicht. Ich meine, es ist bei Jesaja, aber das ist wo auch immer. Gott redet eben. Höre du mein Reden und ich will mich zu dir wenden und aufmerken. Dass wir beide miteinander darüber reden, dass ich Gott meine Probleme bringe, ihm sein Wort vorhalte und Gott mir dann halt auf irgendeine Art und Weise antwortet. Und mitunter höre ich beim Gebet nichts. Aber im Laufe des Tages kommt irgendjemand vorbei, der muss nicht mal zu Gott gehören und sagt etwas. Es kann ein Filmzitat sein, aus einem heidnischen Film. Aber plötzlich weiß ich, das passt auf meine Situation. So, also, denn, jetzt kommt Vers 5, ja, denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Also, mit dem, du bist nicht ein Gott, dem Gott, das heißt nicht, dass David eben wieder gesagt hätte, es gibt mehrere Götter und Gott teilt sich den Himmel mit ihnen. Sondern David weiß, dass andere Leute andere Götter verehren, so wie wir ja auch heute sagen können, die Hindus haben 300 Millionen Götter. Tatsächlich. Aber wir wissen trotzdem, es gibt nur einen Gott. Und so kann David das auch sagen. Aber genau, dann du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Gottlos bedeutet, ich benehme mich so, als gäbe es Gott nicht. Und jetzt ist das Problem, gottlos kann sogar der Christ sein. Nämlich da, wo ich mich so benehme bei meinem Problem, als gäbe es Gott nicht. Also entweder, also zum Beispiel beim Problem eben. Wenn ich sage, ich habe dieses Problem und da muss ich jetzt selber ran. Und bin und frag Gott nicht um Rat. In dem Fall bin ich tatsächlich gottlos. Weil ich eben ohne Gott das machen will. Es kann natürlich auch sogar sein, dass ich Gott im Rat frage und dann sagt er mir was und ich sage, nee, das will ich nicht, dann bin ich auch gottlos, weil ich halt nicht nach seinem Wort gehe. Selbst das ist gottloses Wesen. So sehr unpraktisch, aber wie ich gesagt habe, die Rache- oder Fluchtpsalmen zeigen eben, wie Gott Sünde sieht. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Das Wort bleiben kommt von der gleichen Wortwurzel wie glauben und von dem Wort, woher wir unser Wort Amen haben. Das heißt festbleiben, fest sein. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Wer böse ist, hat nicht Bestand. Aber Glauben hat Bestand. Also das ist das Wichtige dabei. Also Jesaja sagt ja dem König Achas, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das Wortspiel im Hebräischen. Weil es beide Male dieselbe Wortwurzel ist. Also, wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Und dann heißt es, die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Ruhmredig, ein sehr schönes altes deutsches Wort. Man kann das auch mit Toren übersetzen. Also der Tor ist ja derjenige, der es eigentlich besser weiß, aber trotzdem anders handelt. Aber ruhmredig ist, also finde ich schön, wie Luther das übersetzt hat, also derjenige, der nach seinem eigenen Ruhm redet. Der nur auf Ruhm aus ist, der danach redet. Aber das ist halt leerer Ruhm. Das Interessante ist, das hebräische Wort ist verwandt mit dem Wort für Halleluja. Also, oder es ist eine ähnliche Wortwurzel, aber halt andere Bedeutung, so muss man es sagen. Haben wir ja auch bei manchen Worten, fällt mir im Deutschen natürlich nichts, nehmen wir Otter. Der Otter und die Otter. Aber beide steht erstmal im Lexikon als Otter. Und dann muss halt dazu gesagt werden, das ist das. Und so ist es denn, es gibt das Wort Halal, das kann loben heißen, aber hier tatsächlich dann, da heißt es töricht handeln. Also die töricht handeln bestehen nicht vor deinen Augen, du bist Feind allen Übeltätern. Und der Übeltäter ist wieder derjenige, der das tut, was nach Gottes Maßstab nicht gut ist. Und das große Problem dabei ist, sogar etwas, das aus meiner Sicht gut ist und was eigentlich sogar nach Gottes Maßstab aus der Bibel gut sein könnte, kann böse sein. Das ist das Gemeine dabei. Im Römerbrief. Also im ersten Korintherbrief gibt es ähnliches Thema, aber im Römerbrief kommt dieser Vers, deswegen sage ich es da. Geht Paulus auf eine Problematik ein, wie ist es, wenn man Fleisch isst, das den Götzen geweiht worden ist? Weil die Leute damals gesagt haben, Fleisch, das den Götzen geweiht ist, da liegt quasi der Götze mit drauf und dann habe ich Tischgemeinschaft mit den Götzen, das ist blöd. Und deswegen haben manche Christen gesagt, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Nicht aus dem Sinne, warum man heute sagt, ich esse kein Fleisch mehr, aber eben, weil sie gesagt haben, nee, ich kann das nicht, wenn es vom Markt kommt und den Götzen geweiht worden ist. Wenn ich selber schlachte, geht es ja vielleicht. Und dann sagt Paulus, also dann lieber nicht Fleisch essen, aber reines Gewissen haben. Und natürlich dann auch, dass derjenige, der darin stark ist und Fleisch essen kann, obwohl es den Götzen geopfert worden ist, weil er weiß, Gott ist ja größer, dass der trotzdem die anderen dann nicht vorführt und sich selber vielleicht was den Wanst vollschlägt, während der andere da sitzt. Das ist so dieses die eigene Freiheit nicht überspielen. Was dann aber auch wieder in die andere Richtung getrieben werden kann, ist auch blöd. Auf alle Fälle, Paulus sagt dann am Ende dieses Kapitels, also am Ende dieses Abschnitts halt, was nicht aus dem Glauben ist, das ist Sünde. Römer 14, ich glaube Vers 26. Einmal auf den Kontext natürlich mit dem ganzen Fleischessen. Aber das ist eine allgemeine Wahrheit, die Paulus da dann sagt. Was nicht aus dem Glauben heraus ist, das ist Sünde. Das heißt, was ja sehr gut ist mit dem Almosen geben, also armen Leuten Geld geben oder halt auf andere Weise helfen, ist dann Sünde, wenn ich es nicht aus dem Glauben heraus machen kann, weil ich es dann für mich tue und nicht für Gott. Und darum heißt es dann im Hebräerbrief in Kapitel 11, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist das hier. Du bist Feind allen Übeltätern. Also ich tue dann Böses, wenn ich es nicht aus dem Glauben heraus tue. An dem Punkt kommt jetzt eben ganz viel, wo ich selber wieder merken muss, ich bin ein ganz verdorbener Mensch. Sehr unpraktisch. Und deswegen sage ich jetzt direkt schon einmal, das Wichtige ist, dass wir das Kreuz haben. Am Kreuz kann ich immer das wieder hinbringen, ich habe nicht so gelebt, ich habe nicht so gedacht, wie es Gottes Wesen entspricht, weil ich es nicht aus dem Glauben herausgetan habe. Ich habe mich nicht allein auf Gott verlassen, sondern habe mich mit dazu auf anderes verlassen. Nicht ein Hilfsmittel und dadurch weiß ich, dass Gott mir hilft, sondern ich habe dieses Hilfsmittel extra genommen. Und dann heißt es, du bringst die Lügner um. Lügen ist für uns ja irgendwie noch nicht ganz so schlimm. Also ihr kennt ja vielleicht diese Umfragen mit den 10 Geboten. Den Leuten fällt dann immer noch das mit dem Lügen ein und das mit dem Morden. Und dann sagen die Leute eben meistens, ja, ich habe ja noch niemanden umgebracht. Und dann, ja, gelogen hast du vielleicht ja schon mal. Ja, ach, das ist ja nicht ganz so. Und dann, Gott bringt die Lügner um. Also man muss noch dazu sagen, das Hebräische spricht hier von jemandem, dessen Wesen Lügen ist. Aber Lügen bedeutet tatsächlich auch einfach nur, nicht die Wahrheit komplett so darzustellen, wie sie ist. Also mit Halbwahrheiten. Man darf es, finde ich zumindest, also ich habe jetzt nichts aus der Bibel gefunden, was dagegen spreche, man darf sozusagen mit Halbwahrheiten ankommen, wenn man den anderen nur überraschen will. Also von wegen, dass man so ein bisschen verdreht, damit der andere dann positiv überrascht werden kann. Also irgendwie, ne, von, fällt mir natürlich nicht genau, was man ist. Aber halt Geschenk will man machen und so weiter und dann ist halt irgendwas anderes. Also, als mein Papa 60 wurde, hat meine Mama dann halt gesagt, ja, und dann gibt's noch was Schönes zu essen zu Hause. Ich mach dann was. Obwohl sie schon gewusst hat, dass wir Kinder zu Hause alles umgestellt haben und groß was vorbereitet hatten und meine Mama schon allen möglichen Verwandten und Bekannten gesagt hat, kommt um die Uhrzeit vorbei. Und das Schöne war, meine Tante begrüßte dann meinen Papa mit den Worten, du glaubst doch wohl nicht, dass du mit einem einfachen Anruf davon kommst. Also, das ist etwas, meine Mama hat gewissermaßen ja gelogen, weil sie nicht die Wahrheit gesagt hat, aber in dem Sinne war es halt für die Überraschung. Und sie wusste, okay, es kommt ja auch bald raus und er wird dann auch nicht böse sein und alles, genau. Lügen bedeutet aber tatsächlich eigentlich grundsätzlich, ich sage das, was nicht Gottes Wort entspricht. Wieder mit dem, beim Übeltäter sein. Und dann, selbst wenn mein Bericht komplett faktisch wahr ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eben berichte, was irgendwo in der Welt passiert, aber ich lasse außen vor, dass Gott im Hintergrund immer noch ist und regiert und die Fäden zieht und alles Mögliche und die Herzen der Menschen lenkt, dann lüge ich damit. Weil ich die Menschen davon weglenke, auf Gott zu blicken. Die ganze Geschichte kann komplett wahr sein, von den Fakten her. Aber ich unterschlage, wie Jesus in diese Geschichte mit hineinpasst. Das ist schon eine Lüge. Da lüge ich einige Male. Und dann das, du bringst die Lügner um. Das Praktische für uns als Christen ist, ja, wie schon gesagt vorhin, ich komme nicht wirklich weiter als diesen Psalm, aber das ist dann ja nicht schlimm. Also das Schöne ist, für uns Christen, wir haben zum Beispiel Lukas 9, 23 oder Römer 12, 1 und 2. Also Lukas 9, 23 ist, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das Kreuz auf sich nehmen hat zu Jesu Zeiten bedeutet, ich sterbe. Wer das Kreuz auf sich genommen hat, der war klar, der geht jetzt dahin und der stirbt. Und das dauert manchmal ein bisschen. Wenn man es nicht gerade wie bei Jesus hat, der dann tatsächlich selber aufgegeben hat. Oder Römer 12, 1 und 2, da heißt es dann, dass wir uns wie lebendige Opfer dargeben sollen. Und das Opfer, das da gemeint ist, ist das Brandopfer, das halt komplett verbrannt wird. Von mir bleibt am Ende nichts mehr übrig. Und zwar in dem Sinne, dass von mir als dem alten sündigen Menschen nichts übrig bleibt. Von mir als der neuen Kreatur darf alles übrig bleiben. Aber von mir, dem alten Menschen, soll nichts mehr übrig bleiben. Und so kann Jesus in mir dann wirken. Ich sehe jemanden, dem es nicht gut geht und Jesus sagt mir, bete für diesen Menschen. Und ich will nicht, weil was passiert, wenn da nichts passiert? Oder wie auch immer. Oder was sollen die Leute von mir denken, wenn ich jetzt da ankomme? Das heißt es, mich selber verleugnen, das Kreuz auf mich nehmen, dass ich mir selber sterbe. Nicht das, was ich will, sondern das, was Jesus von mir will. Das mache ich jetzt. Im Gehorsam losgehen. gerade auch in der Ehe ist ja, ne, man muss auch eigentlich immer wieder seinen eigenen Vorlieben sterben. Gut ist, wenn der andere das auch tut, dann sind beide tot, ihren eigenen Anliegen. Und dadurch kann aber doch wieder das vom anderen verwirklicht werden. So bringt Gott uns als Lügner um. Und wir sollen dafür beten, dass es möglichst vielen auch so geht. Sonst halt tatsächlich, dass Gott sagen muss, bevor du weiter in diese Richtung gehst, mache ich dich lieber noch einen Kopf kürzer, bevor dein Gericht noch größer wird. Tatsächlich sogar dem Gottlosen gegenüber ein Gnadenakt, weil Gott sagt, sonst müsste ich dich noch stärker richten. Also, du bringst die Lügner um, dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Also, gehört auch mit zu den Lügnern. Ich aber, so jetzt, nachdem es erstmal so richtig bum, bum, bum ging, ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Also der Tempel, von dem David redet, war noch nicht der Tempel Salomos, ist schon mal klar. Aber natürlich für all die Generationen, die nach ihm das gebetet haben, die wussten, da geht's. Aber das Haus Gottes ist schon damals die Stiftshütte gewesen. Und David hat gesagt, ich darf in dein Haus gehen. Warum? Durch deine große Güte. Gibt ja bei Michael von Lönneberger, das ist, ah ja genau, er ist in der Schule und er möchte seiner Lehrerin einfach mal zeigen, wie gerne sie hat und gibt ihr einen Kuss. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob auf die Wange oder auf den Mund. Auf alle Fälle, sie guckt ganz verdattert und er sagt, das habe ich aus meiner großen Güte herausgetan. Gott gibt durch seine Güte etwas, was wir nicht verdienen. Ich darf in dein Haus gehen durch deine große Güte. Weil David eigentlich weiß, ich gehöre auch in die Kategorie der Gottlosen. Da, wo ich mich nicht so benehme. Ich gehöre auch in die Kategorie der Lügner, da, wo ich mich nicht gottgemäß verhalte, da, wo ich nicht sein Wort rede. Aber David weiß, ich darf durch Gottes Güte in sein Haus gehen und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Haben wir das auch nochmal, was ich als Vorwort gesagt habe zu den ganzen Psalmen, eben die Furcht Gottes, mich zu fürchten vor ihm. Warum? Weil ich sehe, was er an Jesus getan hat. Was Gottes Zorn bei Jesus tun konnte oder tun musste, damit es nicht an mir passiert ist. Das ist diese Furcht, in der ich zu Gott komme, die trotzdem von der Liebe erfüllt ist. Aber eben mit der Ehrfurcht und allem. Das ist dieser Kontrast. Die Gottlosen kommen um. Die Lügner und alles Mögliche. Und David weiß, aber ich, der eigentlich vom Fleisch her gar nicht anders ist, darf durch Gottes Güte dahin kommen. Und Paulus schreibt im Römerbrief, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Dadurch, dass Gott so gut ist an mir und mir lauter gute Dinge gibt, leitet er mich zur Umkehr. Wie sich das bei den Leuten immer wieder zeigt, ist dann die Frage. Manchmal muss ich Gottes Güte auch im Leid erst zeigen. Dass ich dann halt ein Problem habe und die mir dadurch wieder bewusst wird, ah ja, komm lieber zu Gott. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. Ganz wichtiges Gebet. Und das Schöne ist, wieder für uns Christen, also in seine Gerechtigkeit geleitet werden, für David war es klar, ich brauche das Wort Gottes, also das ich mir vorhalte, in dem ich lebe und alles. Wir haben das Fleisch gewordene Wort Gottes, Jesus, in dem wir leben. Das ist ja eines der großen Geheimnisse, das für die Gemeinde gilt. Dass wir als einzelne Christen und als ganze Gemeinde in Jesus sind. Dass wenn Gott von außen auf mich guckt, er nicht mehr mich sieht als den dreckigen Sünder, sondern den gerechten Jesus selber. Gott soll mich in seiner Gerechtigkeit leiten. Das heißt, wenn ich weiß, ich bleibe in Jesus, dann leitet mich Gott. Ich bleibe in der Herde meines guten Hirten und laufe ihm einfach hinterher. Also das heißt, ich nehme das Wort Gottes und lese da drin und sage, okay, ich vertraue darauf, dass du mir für heute das gibst, was ich brauche, und dass du mir für morgen das gibst, was ich brauche, und alles Mögliche. Also immer am Tag zu wissen, Gott gibt mir das Wort, das ich für heute brauche. Und danach zu gehen und danach zu leben. Das ist das Geleitetwerden in seiner Gerechtigkeit. Und Jesus sagt ja, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Also in Gottes Gerechtigkeit geleitet zu werden, bedeutet sogar, dass ich immer das Richtige bete. Unter der Voraussetzung, dass ich in ihm bleibe und seine Worte in mir bleiben. Dann bete ich immer das Richtige. Kriege ich halt nicht hin. Darum ist es gut, dass der Heilige Geist in mir nochmal betet und mich nochmal übersetzt bei Gott. Aber ansonsten, dieses Grundvertrauen darf schon mal da sein. In Gottes Gerechtigkeit werde ich geleitet, und in seiner Gerechtigkeit gilt für den Gerechten, der Gerechte bittet nur Gutes. Und darum wird das Bitten des Gerechten auch erhört. So, also, und zwar warum? Um meiner Feinde willen, damit die Feinde es sehen. Damit die Feinde Davids, also die Feinde des Gesalbten, aber auch dann meine Feinde, an mir sehen können, wie Gott mich führt, damit sie erkennen, wer Gott ist. Und hoffentlich zur Umkehr kommen. Auch das gehört in die Rache- bzw. Fluchpsalm hinein. Ebne vor mir deinen Weg. Und das Schöne ist eben, wir müssen nicht den Weg vor uns sehen, wir haben Jesus selber, der uns eben führt und leitet. Oder wie Papa ist irgendwo unterwegs, Kind kommt an, Papa, ich muss mal. Und anstatt dass der Vater dem Kind den Weg zur Toilette beschreibt, nimmt er das Kind auf den Arm und bringt's hin. Dann ist der Vater der Weg für das Kind. Da muss das Kind sich nicht große Details merken, sondern einfach nur wissen, ich bleib bei ihm. Denn in ihrem Munde, also der Feinde Munde, ist nichts Verlässliches, ihr Inneres ist Bosheit. Also nichts Verlässliches, das kommt wieder auf das ganze Lügen, also die Lügner, die umgebracht werden sollen. Nichts Verlässliches, also nichts, was Bestand hätte. Der Gegensatz zu dem Wort, was eben für den Glauben gilt, mit dem Bleiben und so weiter. Ihr Inneres ist Bosheit. Also das ist auch so eine Grundwahrheit. Der Mensch ist von Grund auf nicht gut, sondern von Grund auf böse. Und sogar der erlöste Paulus schreibt im Römerbrief, in mir, das heißt in meinem Fleisch, ist nichts Gutes. Das sagt er als der Erlöste, der schon in der Taufe ersäuft worden ist, der weiß, ich lebe ja eigentlich doch nicht mehr, aber trotzdem tue ich immer noch das Böse, was ich eigentlich nicht will. Und dann geht er vom Kapitel 7 aus dann hin, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und dann dadurch, dann geht er darauf ein, dass wir vom Geist Gottes geleitet werden. Also, aus mir selber raus kann ich nichts Gutes. Aber dann eben, wenn Gottes Wort in mir bleibt, wenn der Geist mich leitet, dadurch weiß ich, dass ich tatsächlich auf dem richtigen Weg bin. Darauf zu vertrauen ist das Wichtige dabei. Nicht zu sagen, nein, 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 Gott führt mich gar nicht, Gott kann mich nicht führen, ich muss selber gucken, dann laufe ich in die falsche Richtung. Aber wenn ich darauf aus bin, dass ich sage, Gott führt mich schon, denn die Schritte des Gerechten werden ja geleitet durch den Herrn, dann weiß ich, selbst wenn ich mal in meiner Blödheit woanders lang gehe, führt mich Gott doch den richtigen Weg am Ende. Also das ist dieses Irrenes Bosheit. Und dann, ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Munden heucheln sie. Erstmal, dieser Vers wird im Römerbrief zitiert. Paulus gibt in Kapitel 3 eine ganze Kette von Dingen, die die Leute machen, die sie verdammen. Also bei denen klar wird, die Menschen sind alle schuldig vor Gott. Und die Quintessenz von Römer 3 ist ja, keiner ist gerecht vor Gott. Alle haben gesündigt, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes und sie werden gerecht durch den Glauben. Und in dem Zusammenhang macht das Paulus. Der Rachen ist ein offenes Grab. Das Grab spricht von dem, der Tod, der immer nur frisst. Der frisst und frisst und frisst und scheint nicht satt zu werden. Und mit den Zungen wird geheuchelt. Heuchelei ist das zu behaupten, was eigentlich nicht dran ist. Also wieder eine Art Lüge, aber so eher als Schauspieler. Ich gebe etwas anderes vor. Sprich sie schuldig Gott, dass sie zu Fallen kommen durch ihre Ränke. Und dieses schuldig sprechen kann eben auch wieder bedeuten, dass der Mensch einfach einknickt vor Gott und sagt, du hast recht. Das ist das Gute, was noch passieren kann. Und ansonsten tatsächlich, dass dann die Gottlosen zu Fall kommen und wirklich man ihren Fall sieht, wie man es im Buch Hiob beschrieben bekommt. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Das ist das, was Gott am Ende machen muss, wenn sich der Mensch nicht bekehrt. Ausstoßen. Und das tatsächlich sogar bei dem Punkt, wo ich selber Gott widersprechen will, dass er mich an dem Punkt ausstoßen muss. Also nicht, dass ich da nicht erlöst wäre, aber da muss er mir an dem Punkt sagen, da kann ich mich jetzt nicht um dein Problem kümmern, weil du dich nicht auf mich verlässt. Da willst du es auf deine eigene Weise machen, durch deine eigenen Gedanken, durch deine eigene Kraft, durch deine eigenen Gefühle. Verlass dich einfach auf mich. Und wo ich das nicht mache, muss Gott tatsächlich an dem Punkt sagen, an dem Punkt bist du sozusagen ausgestoßen, jetzt bist du da auf dich selber gestellt. Weil ich widerspenstig auch sein kann gegen ihn an der Stelle. Und dann lass ich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Also, dass Gott dir Freude schenken soll. Also natürlich, ich habe auch eine gewisse Grundverantwortung dafür, dass ich sage, ich will mich freuen. Dass ich mich selber ermutige, mich zu freuen. Und dass ich dann tatsächlich Gottes Lob ausspreche und Dank, also Lob ist Gott zu loben für das, was er ist. Gott zu danken ist für das, was er tut. Das Schöne ist, sein Wesen entspricht dem, was er tut. Das heißt also, ich darf Dank und Lob auch vermischen. Und dadurch darf ich mich freuen. Ich darf mich freuen, wenn ich auf ihn traue. In der Situation, in der ich gerade bin. Dass ich eben sage, ich erwarte von dir meine Rettung. Und meine Rettung ist irgendwie durch das Wort vom Kreuz. Dass Gott mir etwas sagt, was meinem Denken oder der Kraft oder was auch immer völlig widerspricht und ich dem Ganzen, ich meinem Anliegen wieder sterben muss, in dem Sinne, dass ich nicht sage, es muss auf meine Weise passieren. Sondern Gott gibt mir ein Wort. Das Beispiel habe ich, glaube ich, vorletztes Mal gebracht, die Witwe von Zarpat, der Elia sagt, back mir zuerst einen Kuchen und dann für dich und deinen Sohn. Ein vollkommen törichtes Wort aus menschlicher Sicht. Aber die Frau hat sich wahrscheinlich in dem Fall sagen können, das ist ein Prophet Gottes, das merke ich. Und das andere ist, ob ich jetzt nach dem Kuchen sterbe oder ohne den Kuchen sterbe, ist dann auch egal. Also auf alle Fälle, sie hat dem Wort des Propheten vertraut, dass ihr den Tod hätte bedeuten können, den schnelleren Tod, aber es hat für sie das Leben bedeutet. Weil sie dieses törichte Wort angenommen hat. Das Wort vom Kreuz, in dem Fall eben einfach, stirb deinen eigenen Wünschen, stirb deinen eigenen Vorstellungen. Das ist es, dass ich auf Gott traue und dadurch darf ich mich freuen. Dass ich nicht der menschlichen Logik folgen soll, es geht doch den Weg da. Also wie Sarah zu Abraham sagte, geh doch zu meiner Magd Hagar. Sondern zu sagen, nein, ich vertraue auf Gott. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Das wäre jetzt im nächsten Psalm erst angekommen, dass die Gottlosen schämen müssen. Und hier aber dürfen wir uns rühmen. Wir dürfen uns rühmen, weil wir Gott vertrauen. Und das Vertrauen kommt nicht aus uns selber, das kommt von Gott. Also das ist dann auch wieder. Aber wir dürfen uns rühmen. Warum? Wir werden beschirmt. Also der Schirm des Höchsten, Psalm 91, der über uns ist. Das auch noch, wo ich Gott vertraue, bin ich unter seinem Schirm. Wo ich Gott nicht vertraue, bin ich nicht mehr unter seinem Schirm und auf einmal kann mich alles treffen, was der Feind auf mich schießen will. Das liegt nicht an Gottes Schirm. Das liegt daran, dass ich mich wegbewegt habe vom Schirm. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Das gehört zum Beschirmtsein dazu. Also Psalm 91 fängt ja an mit, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und es endet mit, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Gott zu lieben, seinen Namen kennen und ihn anzurufen. Das macht fröhlich. Das ist der Schirm Gottes. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Wer ist der Gerechte? Das ist derjenige, der sich zu Gott hält. Und zwar einmal vom Alttestamentlichen her derjenige, der einfach mit Gott geht. Auch derjenige ist eigentlich ungerecht nach neutestamentlichen Maßstäben, weil er nicht wirklich zu Jesus gehört. Aber Gott hat diese Leute eben auch schon mit reingenommen, wer auf Gott vertraut und auf das, was Gott ihm vorsetzt. Und bei uns eben ganz klar, wer an Jesus glaubt, der ist gerecht. Das macht mich gerecht. Und ich habe vor ein paar Wochen in Mühlacker eine Predigt gehalten, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war der erste Teil, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es kommen noch zwei Teile, der Gerechte wird aus Glauben leben und der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber wenn ihr bei YouTube das eingebt, dann mit Sternchen um der Gerechte, dann kommt ihr da ganz schnell hin und sonst fragt ihr mich, dann schicke ich euch den Link nochmal. Da habe ich ganz viele Verse auch aufgezählt, die um den Gerechten gehen, was Gott mit dem Gerechten alles tut und so weiter, was für den Gerechten alles verheißen ist. Und dass eben Gott hier sagt, es segnet den Gerechten. Wie werde ich gesegnet? Vom Kreuz Jesu her. Und segnen bedeutet, dass Gott mich mit allem Guten überschütten will. Und dass er mich bewahren will und behüten will und alles Mögliche. Dass er mir alles Gute gibt. Alles, was aus dem Himmel kommt, kommt zu mir. Dass es mir gut gehen darf. Und zwar gut gehen in allen Varianten, die möglich sind. Im Vertrauen auf ihn. Und dann eben, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Gnade kann man auch mit Wohlgefallen übersetzen. Gottes Wohlgefallen ist über mir, also seine Gnade, sein Wohlgefallen ist über mir und dadurch kommen auf einmal ganz viele Sachen. Die habe ich jetzt leider nicht mehr parat. Die werde ich beim nächsten Mal noch ganz schnell aufzählen, damit es dann noch einen Kontakt zum nächsten Psalm gibt. Genau, aber jetzt sind wir soweit. Wir sind bedeckt durch seine Gnade und dadurch gibt er uns auch nochmal ganz neuen Segen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir so viel lernen durften. Danke, dass wir sehen durften, wie du dich um uns sorgst und auch die Gottlosen eigentlich doch noch immer zu dir ziehen willst und alles. Hilf uns, dass wir dein Wort in unserem Herzen bewahren. Und dass wir dein Wort reden, damit wir die Wahrheit reden. Und damit wir auch im Glauben an dich vorangehen können, um dir zu gefallen. Lass dein Wort tief in uns einsinken, lass es viel Frucht bringen zu deiner Ehre. Amen.